bei unserem nächsten Vortrag. Ich darf die Frau Primaria Adelheid Kastner, glaube ich, brauche sie hier genauso wenig vorstellen wie ihre Vorrednerin. Ich glaube, sie ist allen in Erinnerung, vor allem als Gerichtsgutachterin. Ich sage jetzt nur Fall Fritzl zum Beispiel. Ja, gibt noch ganz viele andere. Ich kann die jetzt nicht alle aufzählen. Frau Primaria Kastner hat das Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich bekommen und das hat sie sich, glaube ich, wirklich verdient. Nicht nur, weil sie in vielen Fällen Gerichtsgutachterin war, sondern weil sie vor allem die forensische Nachbetreuungsambulanz in Linz aufgebaut hat und später die neu geschaffene forensische Abteilung im Landesnervenklinikum des Wagner-Jaurek-Krankenhauses in Linz. Und ich freue mich jetzt sehr, dass wir nicht nur eine hybride Zuschauerrunde haben, sondern uns diesmal auch einen hybriden Vortrag. Und ich darf die Frau Primaria bitten um ihren Vortrag.
Ja, danke für die überaus freundliche Einleitung. Ich habe keinen Interessenkonflikt, den ich deklarieren müsste oder möchte, aber ich möchte vielleicht deklarieren, dass mein Interesse daran, an der heutigen Veranstaltung teilzunehmen, hauptsächlich aus meiner klinischen Erfahrung und klinischen Beobachtung der letzten 30 Jahre stammt. Und diese Beobachtung habe ich mit Sorge gemacht und nehme zur Kenntnis, dass auch Kollegen von mir zunehmend so sehen. Ich leite ja eine forensische Abteilung am Kepler-Uniklinikum in Linz mit ungefähr 100 Betten, also 100 Patienten, 100 Betten. Und wir haben zu 90% schizophrene Patienten. Das entspricht im Übrigen dem Anteil der Schizophreniekranken an den Maßnahmen, an den zurechnungsunfähigen Maßnahmenvollzugspatienten, also die weitaus führende Erkrankung, wenn man so will, die gefährlichste Erkrankung ist die Schizophrenie. Und das spiegelt sich dann eben auch in den Unterbringungszahlen wieder. Und es ist uns aufgefallen schon seit Jahren, dass unsere Patienten immer früher an dieser schweren und im Ergebnis lebensbegleitenden Erkrankung zu leiden beginnen. Und wir haben in den letzten 10, 15 Jahren keinen einzigen Patienten mehr gehabt, der nicht, soweit anamnestisch erfragbar, dem Erkrankungsausbruch vorangehend Cannabis konsumiert hätte. Dieser Titel meines Vortrags ist ein Zitat eines solchen Patienten, 17 Jahre alt, seit dem 13. Lebensjahr Cannabiskonsument, seit dem 15. Lebensjahr unter ganz klar identifizierbaren schizophrenen Symptomen leidend. Worauf wir bei all diesen Patienten stoßen und was uns noch unrunder macht, ist, dass alle dieser Patienten diesem Cannabiskonsum völlig unkritisch gegenüberstehen. Selbst wenn die Erkrankung einigermaßen behandelt ist und das Denkvermögen soweit möglich wiederhergestellt, ist es kaum möglich zu vermitteln, dass Cannabis und Schizophrenie eine unheilige Allianz eingehen bei vielen und dass eben Cannabis nicht nur den Erkrankungsausbruch begünstigt, sondern eben auch den Erkrankungsverlauf negativ beeinflusst. Das ist nicht vermittelbar, die Angaben sind, das weiß doch jeder, dass das harmlos ist, das nimmt auch jeder nicht, wir hatten das nicht genommen, wenn man dem Patienten im konkreten Fall, diesem einen, der eben sagt, das ist doch harmlos, das nimmt doch heute jeder, sagt, dass das bei Gott nicht jeder nimmt, dann schaut er einem entgeistert an und sagt, naja, vielleicht Leute, die so alt sind wie sie nicht, aber alle anderen schon, also alle, die so am Puls der Zeit sind, die nehmen das natürlich, also er selbst kennt ja keinen, der das nicht auch schon genommen hätte. Und die Aussage, dass das jetzt nicht harmlos ist, die hält er für einen völligen Blödsinn. Er wird das auf jeden Fall weiter konsumieren, auch wenn er dann einmal bedingt entlassen werden sollte, wenn man dann sagt, es wird nicht stattfinden bei deklariertem Wunsch, Cannabis zu konsumieren, weil das Rezidivrisiko damit zu hoch ist, dann hält er das für eine Bösartigkeit und ist absolut nicht von dieser Meinung abzubringen, die er im Übrigen mit dem Großteil der Österreicher teilt. Es gibt Untersuchungen, wie gefährlich oder problematisch Cannabis von der österreichischen Bevölkerung eingeschätzt wird. Und da wird es weit abgeschlagen, nach Alkohol und Nikotin in der Gefährlichkeit ungefähr mit Zucker gleichgesetzt. Also das ist die öffentliche Wahrnehmung der Harmlosigkeit oder Nicht-Harmlosigkeit von Cannabis. Und das entspricht, wie gesagt, nicht der klinischen Erfahrung. Also diese Patienten, die ich vor 40 Jahren noch kennenlernen durfte, die aufgrund irgendwelcher belastenden Lebensereignisse oder Lebenssituationen dann so mit 20 die erste psychotische Episode hatten, aber nie konsumiert haben, die gibt es nicht mehr. Also die sind zumindest aus meiner Wahrnehmung ausgestorben, wobei ich einräume, dass ich natürlich einen gewissen Bias habe, weil ich halt vor allem diese Patienten sehe, die bei denen eine gewisse Gefährlichkeit gegeben war und auch künftig zu befürchten ist. Cannabis ist mittlerweile mit Sicherheit eine sehr, sehr verbreitete Substanz. Laut Drogenbericht 2022 haben bis zu 40% aller 15- bis 24-Jährigen, zu beachten ist der 15-Jährige, der da auch schon angeführt wird, mindestens einmal Cannabis konsumiert. Die Lebenszeitprävalenz liegt bei ca. 51%. Das Durchschnittsalter für den Konsumbeginn oder Probierkonsum bei 15 Jahren, vor allem in Anbetracht der Gehirnentwicklung, die eben bis ins 24. Lebensjahr durchaus noch fortschreitet, dann auch, aber eben nicht mehr in dem Ausmaß, ist dieser Konsumbeginn, der auf ein sich entwickelndes und bei Gott noch nicht ausgereiftes oder myelinisiertes Gehirn einwirkt, natürlich besonders problematisch zu sehen. Der Konsum von Cannabis ist in Österreich bekannterweise seit 2016 kein Straftatbestand mehr. Wir haben da eine typische Lex Austriaca. Besitzen darf man es nicht, konsumieren darf man schon. Wie das vereinbar ist, das hat mir auch noch niemand erklären können. Aber es gibt eben so ein, ja, wasch mich, aber mach mich nicht nass Gesetz. Und die Bedrohung durch die gesetzlichen Konsequenzen wird von den Jugendlichen allemal als äußerst gering eingeschätzt. Also wenn man dann mitteilt, dass das durchaus auch zu strafrechtlichen Konsequenzen führen kann, dann sind auch alle ganz entsetzt. Das ist ja lächerlich, ne? Pro Jahr werden in Österreich ca. 2 Tonnen Cannabis sichergestellt. Es gibt laut Schätzungen des BKA ungefähr 1000 Plantagen in Österreich. Ein wesentliches Thema, vor allem im Lichte der Relation zwischen Psychosen und Cannabiskonsum, ist der THC-Gehalt der konsumierten Substanz. Der liegt in Österreich im Schnitt bei ca. 9 bis 10%. Die Höchstwerte, wo dann meistens schon chemisch produziertes THC mitgemischt wird, liegen bei über 50%. Der Cannabis-THC-Gehalt der im Straßenverkauf erhältlichen Zubereitungen liegt, und das ist wirklich ein Problem, mittlerweile zwischen 10 bis 20% und damit deutlich über den ca. 3%, den dieses Straßenverkaufs Cannabis vor 10 bis 15 Jahren noch hatte. Und da ist, glaube ich, auch ein zentrales Problem begraben, was diese Wechselwirkungen mit dem Auslösen oder Aufrechterhalten von psychotischen Erkrankungen oder Zuständen betrifft. Ich habe jetzt, nachdem ich ja nicht nur meine anekdotischen Beobachtungen referieren möchte, sondern diese auch etwas solider untermauern wollte, Ihnen da eine Auswahl an Studien herausgesucht, vor allem eine im Land, die 2019 im Lancet erschienen ist. Und das ist Die beschäftigt sich eben mit dem Anteil von Cannabiskonsum am Entstehen psychotischer Erkrankungen und war eine Multicenter-Studie in 11 Ländern, die quer durch Europa durchgeführt wurde. Es waren große Fallzahlen inkludiert, es waren 900 Patienten mit Erstmanifestationen inkludiert, absichtlich Erstmanifestationen, um jeden Bias durch andere, ja, mögliche Probleme oder Komponenten auszuschließen, und 1237 Teilnehmer in der Kontrollgruppe, eben wie gesagt aus 11 Ländern. Die Ergebnisse waren ziemlich eindeutig. Der tägliche Cannabisgebrauch, der tägliche, ist assoziiert mit einem erhöhten Risiko für die Erstmanifestation psychotischer Erkrankungen. Und zwar unabhängig vom Alter bei Erstkonsum und vom Cannabistyp. Es ist generell ein erhöhtes Risiko damit vergesellschaftet. Wenn hochpotentes Cannabis konsumiert wird, dann erhöht sich das Risiko ums Fünffache, wenn das täglich passiert. Wenn das Cannabis nicht hochpotent ist, aber täglich konsumiert wird, ums 3,2-fache. Und wenn hochpotentes konsumiert wird und nicht täglich, dann ums 1,6-fache. Wenn dieser Missbrauch vor dem 15. Lebensjahr beginnt, dann verdoppelt sich das Erkrankungsrisiko. Kann man sagen, naja, die paar mehr oder weniger, die sind erst da schon egal. Das ist mit Sicherheit nicht so. Wir wissen, dass schizophrene Erkrankungen, wenn sie mal ausgebrochen sind, gekommen sind, um zu bleiben. Die bleiben dann eigentlich ein Leben lang bestehen und bestimmen auch das Leben der Betroffenen, führen zu erheblichen Defiziten, die Adhärenz ist bei diesen Erkrankungen auch wegen der Unfähigkeit, die eigene Erkrankung als solche zu erkennen, meist nicht besonders, ja, toll oder grandios. Das heißt, die Erkrankung macht meist einige Episoden mit entsprechenden Auswirkungen auf das Gehirn durch und richtet dann eben auch entsprechende Schäden an. Es kommt dann eben zu dieser Affektverflachung, zur von Kraepelin so bezeichneten Dementia praecox, die zwar nicht mehr so heißt, aber immer noch so ausschaut. Und es ist immer wieder erschreckend und auch entsetzlich, wie, wenn man dieses ja, umgangssprachliche Wort verwenden möchte, wie zugricht diese Leute dann sind. Da sitzen dann wirklich 27-Jährige, wo man weiß, da wird nichts mehr. Nicht? 25, 26, 27-Jährige, die da sitzen und man weiß, das ist gelaufen. Nicht? Die sind für nichts mehr zu haben, sind an nichts mehr interessiert, außer daran, regelmäßig zu rauchen. Also der Nikotinkonsum ist natürlich auch sehr erhöht. Und man weiß auch, dass die Lebenserwartung drastisch verkürzt ist. Aber es ist jedenfalls das Leben gelaufen. Und das ist eine im Vollbild mit Sicherheit invalidisierende und katastrophale Erkrankung. Und wenn man da das Risiko zu erkranken um das, ja, bis zu fünffache erhöht und diese Prävalenz bei ungefähr 1% damit auch natürlich hinaufschraubt, dann bedeutet das schon einiges. Es bedeutet einiges für die Volksgesundheit, es bedeutet einiges auch für die ausfallende Produktivität dieser jungen Menschen. Als signifikanteste Prädiktoren für die Entwicklung einer psychotischen Erkrankung sind eben in dieser im Lancet veröffentlichten Studie täglicher Gebrauch und Gebrauch von hochpotentem Cannabis identifiziert wurden. Die Konklusio war, dass falls hochpotentes Cannabis nicht mehr verfügbar wäre, wären 2 bis 12%, das ist länderabhängig unterschiedlich, der Erstmanifestationen vermeidbar, beziehungsweise wären 20% der Erstmanifestationen, so die Konklusio der Autoren, bei niederfrequentem Konsum vermeidbar. Die Frage, die ich Ihnen jetzt noch, die Antwort, die ich Ihnen noch schulde, ist, was ist hochpotentes Cannabis in dieser Studie? Das ist das im österreichischen Straßenverkauf erhältliche mit ungefähr 10% THC-Konzentration. Also das ist das, wovon wir hierzulande als Regelkonsum ausgehen müssen. Eine andere 2011 publizierte, durchaus auch in einem renommierten Journal publizierte Studie, beschäftigt sich mit einem sehr langen Follow-up-Zeitraum, nämlich 10 Jahre Follow-up und eben auch mit der Frage Cannabis-Gebrauch und Psychosebeginn. Es gibt ja immer wieder die Debatte, ob Cannabiskonsum dem Psychosebeginn vorangeht oder ob Cannabiskonsum eine Art fehlgeleitete Selbstbehandlung für schon bestehende und als belastend empfundene psychotische Symptome darstellt. Es wird wahrscheinlich beides sein, aber man geht schon davon aus, dass der Cannabiskonsum dem Auftreten psychotischer Symptome vorangeht, dass aber ein bereits bestehender Konsum mit häufigeren psychotischen Episoden assoziiert ist. Die Symptome sind meist vorübergehend. Fortgesetzter Konsum erhöht jedenfalls eindeutig und signifikant das Risiko einer persistierenden Erkrankung und damit einer manifesten schizophrenen Psychose. Die Erstmanifestation der Erkrankung findet bei Cannabiskonsumenten im Schnitt 2,7 Jahre früher statt als bei Nichtkonsumenten. Also das verlegt auch den Erkrankungsbeginn nach vorne, was gesamthaft ungünstig ist. Nicht nur wegen der eben noch nicht entsprechenden Gehirnentwicklung, sondern auch, weil das Erlangen von ja, alltagspraktischen, lebenspraktischen Kompetenzen natürlich je früher, desto geringer entwickelt ist und die Patienten, selbst wenn sie behandelt werden, dann an wesentlich weniger Vorkenntnisse oder Vorerfahrungen anschließen können. Es ist katastrophal bei einem 15-Jährigen, 17-Jährigen, der seit 15 psychotisch ist, seit dem 15. Lebensjahr, wann der dann aus dieser Psychose, vielleicht mit 18, 19 im Rahmen der forensischen Behandlung herauskommt, der steht auf dem Entwicklungsniveau eines 15-Jährigen und der hat keinerlei Erfahrungen mit einem auch nur halbwegs selbstbestimmten, substanzkonsumfreien Leben. Der hat keine Kompetenzen, an die man anschließen könnte. Das heißt, man muss bei Null beginnen und man beginnt bei Minus, weil dann eben mal schon einige Fähigkeiten zum Teil unwiederbringlich verloren gegangen sind im Rahmen der schizophrenen Erkrankung. Eine weitere Studie, die ich Ihnen eben präsentieren wollte, in aller gebotenen Kürze, bezieht sich ebenfalls auf die Verbindung zwischen Cannabis-Missbrauch und Schizophrenie. Und die wurde von der Cambridge University Press publiziert und hat eine unglaubliche Menge an Personen inkludiert. Also das ist wirklich über fast 7 Millionen, die da eingeschlossen wurden. Und diese Studie ist zum interessanten Schluss gekommen, dass vor allem junge Männer wesentlich vulnerabler sind für die Cannabis-Effekte und für die Entwicklung einer Schizophrenie auf Basis des Cannabiskonsums. Und diese Studie kommt zum Schluss, dass ein Fünftel aller Schizophreniefälle junger Männer durch die Vermeidung von Cannabiskonsum verhindert werden könnten. Die Studie empfiehlt daher auch konsequenterweise die Bedeutsamkeit früher Erkennung und früher Behandlung von Cannabismissbrauch und die Entwicklung entsprechender Maßnahmen, vor allem für die 16- bis 25-Jährigen. Das ist eben diese besonders vulnerable Gruppe. Die Studie kommt zum Schluss, dass Cannabiskonsum einen Schizophrenieausbruch triggern oder die bestehende Erkrankung verschlechtern kann. Vor allem die mit einem hochfrequenten Cannabis-Missbrauch, insofern kein Novum, das hatten wir schon. Die Studie wurde in Dänemark durchgeführt und die Autoren beschreiben eben, dass die Inzidenz von Schizophrenie von 2000 bis 2012 stetig zugenommen hat und dass dieser Cannabis-Missbrauch in demselben Zeitraum sich verdreifacht bis vervierfacht hat und ebenso auch die THC-Konzentration in der missbrauchten Substanz zugenommen hat, dass dieser gestiegene THC-Gehalt gemeinsam mit der höheren Prävalenz für Cannabis-Missbrauch vermutlich ein wesentlicher Faktor in dem Anstieg dieser Schizophrenie-Fälle sein dürfte. Und sie kommen dann zum Schluss, dass 15% der rezenteren Schizophrenieerkrankungen bei jungen Männern ohne Cannabismissbrauch verhindert werden hätten können, aber nur 4% bei Frauen, weil die offensichtlich weniger konsumieren. Wobei nicht ganz klar ist, warum Männer dafür besonders empfindlich sind und Frauen etwas weniger. Sie sagen, bei jungen Männern könnte es sogar sein, dass es sich bis 25 bis 30% vermeidbarer Fälle handelt. Wiederum das potentere Cannabis und die erhöhte Missbrauchsfrequenz als wesentlicher Treiber dieser Entwicklung identifiziert. Sie nehmen dann Bezug auf Studien, die genetische Mitfaktoren, Kofaktoren vermuten bei diesem Ausbruch von Schizophrenie unter Cannabis-Missbrauch. Also, dass da irgendwelche Gene an den beiden Faktoren beteiligt sind, kommen dann aber zur Konklusion, dass genetische Ursachen dafür unwahrscheinlich sind, weil genetische Ursachen diesen steilen Anstieg des Einflusses von Cannabiskonsum auf Schizophrenieausbrüche bei jungen Männern nicht erklären könnten, weil diese genetische Risikoprofil ja sich über einige Generationen dementsprechend entwickeln müsste und dafür ist das einfach zu schnell passiert. Also warum das so ist, das ist eine Frage, die offen bleibt. Aber sowohl präklinische als auch klinische Studien haben signifikante Unterschiede zwischen den Geschlechtern bei der Auswirkung von Cannabis-Missbrauch und Schizophrenie-Entstehung feststellen können. Es ist jedenfalls so, dass diese Studie zum Schluss kommt, dass gerade der Cannabis-Missbrauch ein wesentlicher modifizierbarer Risikofaktor für die Entwicklung von Schizophrenie ist, vor allem bei jungen Männern. Und dass eben ein Großteil dieser Fälle oder ein großer Anteil dieser Fälle durch eine Reduktion des Cannabisgebrauchs verhindert werden hätte können. Überdies führt eben ein regelmäßiger oder eben hochfrequenter Cannabismissbrauch eben zu einer beeinträchtigten Kognition und einem reduzierten Academic Achievement. Also die kommen in ihrem Bildungsweg weniger weit als die, die nicht konsumieren. Es gibt also viele gute Gründe, den Cannabismissbrauch bei jungen und jungen Erwachsenen, in diesem Fall eben bis zum 24. Lebensjahr zumindest, möglichst niedrig zu halten. Sie empfehlen dann eben auch diesen Cannabiskonsum bei schon Schizophrenie-Kranken noch weiter zu untersuchen. Aber das wird von den Patienten relativ eindeutig so beantwortet, dass sie unter diesen Symptomen, vor allem wenn das jetzt belastende Halluzinationen oder andere Formen von Wahrnehmungsstörungen betrifft, sehr leiden, dass die sehr belastend sind und dass die eben eine richtige Quälerei sind, wenn man pausenlos akustisch halluziniert und das ist ja in der Regel nicht freundlich, was man da hört, dass dann eben Cannabis als entspannend und angenehm angesehen wird und dass natürlich das die Bindung an den Cannabiskonsum weiter verstärkt, selbst wenn sie behandelt sind. Es ist ja auch so, dass viele dieser Behandlungen lange nicht so wirksam sind, wie wir uns das wünschen würden. Die Patienten können dann besser mit der Symptomatik leben, aber dass diese Symptomatik völlig zum Erliegen kommt, das ist nach mehrjährigem unbehandelten Verlauf aus meiner klinischen Erfahrung relativ unwahrscheinlich. Der Erstautor dieser Studie kommt dann eben auch zum Schluss, dass die zunehmende Legalisierung von Cannabis in den letzten Jahrzehnten dazu geführt hat, dass es zu der am häufigsten konsumierten psychoaktiven Substanz weltweit geworden ist. Das ist ein Befund, der hinlänglich bekannt ist. Während gleichzeitig die öffentliche Wahrnehmung der Schädlichkeit von Cannabis abgenommen hat, das haben wir eingangs schon erwähnt, so schädlich wie Zucker. Und die Entwicklung, die wir in Deutschland in wenigen Tagen beobachten werden können, beruht wahrscheinlich zu einem Teil auch auf dieser angenommenen Nichtschädlichkeit, die man gerade aus psychiatrischer Sicht in dieser Form bei Gott nicht nachvollziehen oder gar bestätigen kann. Und damit bin ich ja schon am Ende dessen angelangt, was ich Ihnen vermitteln wollte und danke für die Aufmerksamkeit.